500.000 Menschen kommen in jedem Jahr hierher. Der Parkranger Chris Evans erzählt, manchmal, da gehe ich bei Sonnenuntergang da hinauf zum Denkmal und dann setze ich mich da oben auf dem Hügel auf eine Bank. Wissen Sie, es ist heiliger Grund hier. Man kann sich der Magie dieses Ortes einfach nicht entziehen. Und dann schaue ich da überall die vielen Gedenksteine und den Fluss in das weite Tal hinunter und denke daran, was genau hier vor 150 Jahren geschehen ist. George Armstrong Custer galt als eine der zwiespältigsten Persönlichkeiten der amerikanischen Geschichte über 100 Jahre lang als legendärer und auch unantastbarer Nationalheld. Erst in jüngerer Zeit stellte sich dann auch seine dunkle Seite heraus, nämlich dass der junge Generalmajor des amerikanischen Bürgerkrieges auch ein rücksichtsloser und karrieresüchtiger Egoist war, der klare Befehle missachtete und für seinen Erfolg auch mehrfach ihm unterstellte Männer im Stich ließ. Wie 1868, als er mit seiner 7. Kavallerie mitten im Winter ein Lager der Cheyenne am Washita-Fluss angriff, bei dem dann über 100 friedlich Schlafende ums Leben kamen. Er danach noch die Maultiere und Pferde des Stammes töten ließ und danach einfach abrückte, ohne sich um Major Elliot und seinen Trupp von 20 Soldaten zu kümmern, die bei der Verfolgung Flüchtender dann, ohne Rückendeckung von Custer, prompt allesamt in einen Hinterhalt gerieten und ums Leben kamen. Unter den gefangenen Frauen befand sich auch die 23-jährige Mona Sita. Und jüngste Nachforschungen wie auch die Cheyenne-Frauen bestätigen, dass der Vater der beiden blonden Kinder der Häuptlingstochter George Armstrong Custer gewesen ist. Baja Sapa, die heiligen Berge, die wir als die Black Hills kennen, waren in Lakota vertraglich für immer überlassen worden, solange Gras wächst und Wasser fließt. Doch dann nach einem Goldfund 1874 leitete Custer eine Expedition genau dorthin und wurde dann von Mona Sita und anderen Cheyenne-Frauen gewarnt, bei einer nochmaligen Entweihung der heiligen Berge würde er diese dann nicht mehr lebend verlassen. Und als die Lakota daraufhin Goldsucher in ihrem Gebiet töteten und vertrieben, folgte prompt eine Strafexpedition. Custer, dessen Ruf in der feinen amerikanischen Gesellschaft im Osten nach dem Vorfall am Washita stark gelitten hatte, kam dieser Feldzug gerade recht. Und dass er tatsächlich einen Alleingang plante, wird auch dadurch deutlich, dass er den Zeitungsreporter Mark Kellogg mitgenommen hatte, der dann im Osten und im Weißen Haus von Custers großem Sieg berichten sollte. Custer, der eine der drei Heeresabteilungen leitete, missachtete an jenem schicksalshaften 25. Juni 1876 dann auch den klaren Befehl, nur gemeinsam mit den beiden anderen Truppen vorzugehen. Er verzichtete für schnelleres und leiseres Anreiten auch auf Kanonen und Säbel. Und er erschöpfte zudem seine jungen und unerfahrenen Soldaten mit zwei nächtlichen Gewaltritten, um unbedingt als Erster am Bighorn-Fluss einzutreffen. Unmittelbar vor dem Angriff beging Castran seine beiden entscheidenden Fehler. Zunächst teilte er seine 600 Mann starke Truppe auf und schickte Major Reno und Captain Bentin mit zwei Abteilungen los, um das riesige Lager von seinem etwa 7 Kilometer entfernten anderen Ende her anzugreifen. Und schließlich ignorierte er sogar die Warnung seines Chef-Scouts Mitch Boyer, der nach seinem Erkundungsritt meinte, er habe in seinen 30 Jahren auf den Prärien noch niemals so viele Zelte und Krieger gesehen. Und Custer dann noch zurief, »General, wenn wir da hinunterreiten, kommen wir nie mehr lebend heraus.« Wir wissen dies, weil Custer dann noch den Trompeter Giovanni Martini mit dem Befehl nach mehr Munition zu den Packpferden zurückschickte und der so den General und seine Männer als letzter lebend gesehen hatte. Rene und Bentin mussten sich nach schweren Verlusten an einer Furt über den Bighornfluss dann auf einem Hügel daneben flüchten, wo sie gerade noch mit dem dann auch eingetroffenen Packpferdezug mit der Munition die seit Jahren bewährte Rundumverteidigung einrichten konnten und so schließlich auch überlebt haben. Tatanka Yotanka, der große Medizinmann und Anführer seiner Nation, den wir als Sitting Bull kennen, hat erst 2 Tage vorher von einem großen Sieg seines Volkes mit kopfüber ins Feuer fallenden Soldaten geträumt. Und der charismatische Kriegshäuptling der Ogallala, Crazy Horse, der sich niemals fotografieren ließ, ritt seit Renos Angriff durch das gewaltige Lager und trommelte mit seinem legendären Schlachtruf »Hockey!« seine Männer zur Gegenwehr zusammen, und so sahen sich Custers 225 Soldaten dann gleich bei den ersten Zelten des Lagers einer massiven Gegenwehr von etwa 2000 Kriegern gegenüber. Und in nur wenigen Augenblicken hatte sich ihr Angriff so in eine wilde, unkontrollierte Flucht verwandelt. Und als Custer dann hinter sich immer mehr seiner Männer verlor, darunter auch beide Brüder, seinen Schwager und schließlich auch Mitch Boyer, der mit 12 Soldaten leider in eine Schlucht ohne Ausgang geritten war, da musste er erkennen, dass es nun nicht mehr um seinen Prestigesieg, sondern nur noch um das nackte Überleben ging. Etwa eine halbe Meile voraus erkannte er dann einen Hügel und wollte dort dann, wie auch Rene und Bentin zuvor, bis zum Eintreffen der anderen Armeeverbände eine Rundumverteidigung einrichten. Crazy Horse, der übrigens aktuell nur etwa 15 Kilometer von den Präsidentenköpfen am berühmten Mount Rushmore entfernt, ein eigenes, noch größeres Denkmal zum Stolz seiner Nation bekommt, hatte in seinem früheren Gefecht mit den Weißen viel von deren Taktik gelernt. Und als er nun die Soldatin auf den Hügel zureiten sah und genau erkannte, was Custer vorhatte, da ritt er mit seinen Männern weit um diesen Hügel herum. Und als Custer sich dann, nur etwa 50 Meter von der Hügelspitze entfernt, schon in Sicherheit wähnte, da wurde diese urplötzlich von Crazy Horse und seinen 400 Kriegern besetzt. Und in nur wenigen Minuten war dann alles vorbei. Neben dem Reporter Mike Kellogg, der unter seinen Papieren und Stiften gefunden wurde, war auch Custer bis auf seine beiden Schusswunden ansonsten unversehrt geblieben. Aber nicht etwa um den großen weißen Häuptling zu ehren, nein, sondern weil die Cheyenne-Frauen, die danach über das Schlachtfeld liefen, um die Soldaten auszuplündern und zu verstümmeln, in ihm ihr von Monaceta her bekanntes Stammesmitglied erkannt hatten und ihm so nur zum Zeichen ihres Sieges eine Fingerkuppe abtrennten und ihm danach noch mit ihren Nähnadeln die Ohren durchstießen, damit Custer dann beim nächsten Mal besser auf ihre Warnungen hören würde. Von seinen Spähern über das Herannahen der beiden anderen Truppenverbände informiert, ließ Sitting Bull das größte jemals auf dem amerikanischen Kontinent entstandene Lager noch in derselben Nacht abbrechen. Bis zum Morgengrauen waren die rund 12.000 Menschen dann wie ein Spuk in den Weiten der Bighornberge verschwunden. Die am nächsten Morgen dann am Little Bighorn eingetroffene Scout-Abteilung unter Lieutenant Bradley fand als einzig lebendes Wesen noch das Pferd eines Captains von Custers E-Company vor, das in einer unwirklichen Szenerie unter all den Gefallenen dort ganz friedlich graste. Und dieses Pferd mit dem so passenden Namen Comanche wurde dann ein ganzes Jahr lang in Amerika und auch bei der Weltausstellung in Chicago als einziger Überlebender der Schlacht präsentiert. Und als Monaceta von Custers Tod erfuhr, da zerschnitt sie sich Haare und Kleidung und weinte tagelang. Sie starb erst 1922 mit dann 77 Jahren. Die Schlacht am Little Bighorn ist heute mit unzähligen Dokumentationen, sogar Doktorarbeiten und etlichen Fernseh- und Kinofilmen ein Teil der amerikanischen Geschichte. Und Custer, Sitting Bull und Crazy Horse sind so längst zu auch über Amerika hinaus bekannten Legenden geworden. Jener Tag im Juni 1876 mit dem letzten verzweifelten Kampf eines Volkes um seinen Lebensraum liegt nun schon fast 150 Jahre zurück. Aber die Menschen beider Hautfarben in Amerika haben ihn bis heute niemals vergessen. Und heute? Heute ist es ganz still, ganz friedlich und ruhig an diesem mystischen Platz da oben beim Denkmal auf dem Hügel. Chris Evans erhebt sich von seiner Bank und geht im Mondlicht langsam und nachdenklich an den Gedenksteinen vorbei, wieder zu seiner Rangerstation hinunter. George Armstrong Custer und seine Soldaten wurden damals an Ort und Stelle beerdigt. Ein Jahr später dann wurde Custer exhumiert und danach mit allen militärischen Ehren in West Point beigesetzt. Und die Legende um den Nationalhelden konnte nun beginnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.